Im Zuge unserer Betrachtung der Apostelgeschichte kommen wir jetzt eben zu Apostelgeschichte Kapitel 10, ein langes Kapitel. Ich lese jetzt von Vers 21 bis 35. Apostelgeschichte 10 von Vers 21. Petrus aber ging zu den Männern hinab und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist die Ursache, weshalb ihr kommt? Sie aber sprachen: Cornelius, ein Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein gutes Zeugnis hat von der ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich gewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. Als er sie nun hereingerufen hatte, beherbergte er sie. Am folgenden Tag aber machte er sich auf, nämlich Petrus, und zog mit ihnen fort, und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber, der seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen, und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Und darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt ihr mich holen lassen? Und Cornelius sprach: Vor 4 Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser der 9. Stunde. Und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Kleid und spricht: Cornelius, dein Gebet ist erhört und in deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende nun nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus, dieser herbergt im Hause Simons, eines Gerbers am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm. Liebe Brüder und Schwestern, Idea brachte in der letzten Nummer einen Bericht über kleinere Gemeinden mit weniger als 100 Mitgliedern. Der Verfasser hat dabei die Beobachtung gemacht, dass eine Anzahl solcher kleinen Gemeinden oft nur aus 2 oder 3 Sippen oder Großfamilien bestehen. Da ist es dann für Außenstehende sehr schwer, in eine solche Gemeinde hineinzukommen und angenommen zu werden. Daran musste ich denken beim Lesen dieses Textes. Denn für Fremde bzw. Heiden war die jüdische Gemeinde verschlossen. Wer den jüdischen Glauben annehmen wollte, der musste sich beschneiden lassen und das ganze Gesetz halten. Da gab es eine gottgewollte Schranke. Denn Gott selbst hat ja sein Volk im Alten Testament so erzogen. Er hat dieses Volk erwählt und von den anderen Völkern abgesondert und ihnen verboten, irgendeine nähere menschliche Gemeinschaft mit den Heiden einzugehen. So wäre Petrus nie von sich aus in ein heidnisches Haus eingetreten. Und erst recht wäre er nie von selbst auf den Gedanken gekommen, ihnen das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus, zu verkündigen. Hat er doch auch Jesus als souveräner Herr selbst nur wenige Berührungspunkte mit den Heiden. Bei dem Bericht über die Heilung der Tochter einer kananäischen Frau, zum Beispiel in Matthäus 15, lesen wir, dass sich der Herr zuerst weigert, die Bitte der Frau um Heilung ihrer Tochter nachzukommen, weil sie eine Heidin war. Und in Vers 24 sagt er zu ihr: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und den Jüngern, die Jesus mit seiner Botschaft ausgesandt hatte in Matthäus 10, verbot er ausdrücklich, zu den Heiden zu gehen. Allerdings hat Jesus, als er den Glauben des heidnischen Hauptmanns aus Kapernaum sah, der Jesus gebeten hatte, seinen Knecht nur mit einem Wort aus der Ferne zu heilen, damit er nicht in sein Haus gehen müsse und sich dadurch verunreinige, schon vorausschauend zu den nachfolgenden Juden gesagt, in Matthäus 8, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel, aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die Finsternis draußen, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Und in der Tat, nach der Auferstehung Jesu wird das Tor zum Himmelreich endgültig auch für die Nationen aufgetan. Und deshalb sendet Jesus die Jünger kurz vor seiner Himmelfahrt nicht nur nach Jerusalem und Judäa, sondern auch nach Samaria und bis an das Ende der Erde. Und im Missionsbefehl in Matthäus 28 befiehlt er seinen Jüngern ausdrücklich, mache zu Jünger alle Völker. Trotzdem war die gezielte Missionierung auch der Nationen bei den Jüngern immer noch ein Tabu. Aber auch für einen Römer gab es gewisse Schranken gegenüber den Menschen in den von Rom besetzten Gebieten. Wenn Cornelius auch mit dem Götterglauben im Römischen Reich und der ganzen Philosophie seiner Zeit unbefriedigt war und sich dem Gott Israels verbunden fühlte, konnte er in seiner Stellung kein Proselyt werden und zum Judentum übertreten. Trotzdem gestaltete er sein Leben nach den Regeln jüdischer Frömmigkeit. Es gab da gewissermaßen zwei Säulen in seinem Leben mit dem lebendigen Gott. Die eine war das Beten unter Einhaltung gewisser Gebetszeiten, vielleicht auch in Verbindung mit Fasten. Die andere Säule waren die Almosen, die dem jüdischen Volk zugute kamen, denn es heißt ja ausdrücklich, dass er viele Wohltaten dem Volk erwiesen hat. Bei all diesen Gegensätzen zwischen Juden und Heiden, die menschlich unüberwindlich schienen, handelt nun der Herr durch seinen Heiligen Geist. Ohne dass Petrus und Cornelius voneinander wissen, tritt er bei beiden unabhängig voneinander in Aktion. In solchen Verfahren und Situationen, wo menschliche Vorurteile beseitigt und Tabus durchbrochen werden müssen, da kann nur Gott selbst eingreifen und führen. Wir könnten hier seufzend feststellen, wie gut hatten die es damals doch im Gegensatz zu uns heute. Wie oft wünschen wir uns in ähnlichen verworrenen Lagen, dass der Herr durch seinen Geist uns doch führen möchte, dass er uns durch einen Engel oder durch eine Vision den Weg zeigen möchte. Petrus und Cornelius standen eindeutig unter der Führung des Heiligen Geistes und wurden von seinen Engeln geleitet. Wir aber tappen so oft im Dunkeln und ringen um die rechte Entscheidung, ganz gleich, ob das im privaten oder im gemeindlichen Bereich ist. In den letzten Jahren haben wir das gerade gemeindlich, selbst schmerzlich erlebt. Das müssen wir in aller Demut bekennen. In der letzten Woche sprach mich ein Stadtrat darauf an und drückte das Unverständnis in der Stadt über das Weiterbestehen der Spaltung aus, die ja nüchtern gesehen wirklich kein Zeugnis in unserer Stadt und unserer Umgebung war. Wie viel leichter hätten wir es, wenn wir hier auf eine spektakuläre Entscheidung durch den Herrn selbst hinweisen könnten, wie das hier in Caesarea und in Joppe geschehen ist. Aber trotzdem war es auch für Cornelius und für Petrus nicht so einfach, wie es aussieht. Sie konnten immer nur den nächsten Schritt des Weges erkennen. Besonders für Petrus war das Umdenken eine schwere Lektion. Und das musste er später auch vor seinen jüdischen Mitbrüdern in Jerusalem erklären und sein Tun verantworten. Auf alle Fälle war dies, was hier geschehen ist, eine sehr wichtige Einschnitt und eine sehr wichtige Entscheidung für die Zukunft der Gemeinde Jesu, von der auch wir heute noch profitieren. Da konnte nur der Heilige Geist alles in die rechten Wege leiten. Und das tat er auch. Der Herr selbst schreibt hier die Heilsgeschichte, eine Geschichte, wie sie kein Mensch hätte ausdenken können. Denn hier wurde der Rahmen jeglicher Tradition gesprengt. Deshalb auch dieser lange und umständliche Bericht hier in Kapitel 10. Während zum Beispiel die Bekehrung von Tausenden von Menschen in Jerusalem gleich nach Pfingsten nur mit wenigen Worten erwähnt wird, berichtet Lukas hier in aller Breite über die Bekehrung dieses heidnischen Hauptmanns Cornelius in Caesarea. Und dreimal wird die dem Cornelius geschenkte Vision geschildert. Zweimal in diesem Kapitel und einmal im nächsten, als Petrus sich in Jerusalem für seinen Besuch beim Heiden Cornelius verantworten muss. Und dreimal wird auch das Gesicht des Petrus, das er geschaut hat, geschildert. Und dadurch erkennen wir, wie wichtig und grundsätzlich dieses Anliegen oder dieses Geschehen war, das der Herr selbst in die Hand genommen und gelenkt hat. Diese neue Erkenntnis, dass auch den Heiden das Evangelium verkündet werden soll, eröffnet aber keine zweite Ebene, etwa einerseits die Judenchristen und dort die Heidenchristen. Hier wird nicht auf zwei verschiedenen Linien gehandelt. Das Evangelium geht nun nicht so auf die Heiden über, dass eine ganz neue heidenchristliche Gemeinde entsteht, auf einer ganz anderen Grundlage, die sich von der judenchristlichen wesentlich unterscheiden würde. Nein, die Einheit der Gesamtgemeinde bleibt erhalten. Und darum wurde auch, wie ein Ausleger richtig feststellt, nicht Paulus zuerst dieses Geheimnis eröffnet, wiewohl er ja kurz vorher ja auch schon durch Caesarea gekommen war, auf seinem Fluchtweg nach Tarsus. Das haben wir in Kapitel 9, Vers 30 gesehen. Aber nicht Paulus, sondern Petrus war hier die Autorität, also der Zuständige, weil es sich doch um die Weiterführung der Gesamtgemeinde handelte. Wohl wurde auch Paulus dieses Geheimnis kundgetan, wie wir in Epheser 3 lesen, dass nämlich die Nationen Miterben und Miteinverleibte sein sollen und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und er wurde ja auch das verantwortliche Werkzeug Gottes in dieser Mission. Aber das alles ist, wie Paulus in Epheser 3 selbst schreibt, jetzt seinen Heiligen, Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden. Diese Erkenntnis wurde seit unserem Text in Apostelgeschichte 10 gemeinsamer Besitz der ganzen Gemeinde, ob judenchristlich oder heidenchristlich. Beide zusammen bilden nun eine Einheit, nämlich die Gemeinde Jesu Christi auf dieser Welt. Und Gott selbst ist der Handelnde durch seinen Heiligen Geist. Nicht menschliche Vorstellungen oder menschlicher Wille haben den Schritt zu den Nationen herbeigeführt, sondern der Herr der Geschichte selbst hat das getan. Und nun lasst uns noch auf diese beiden Visionen eingehen, so verschieden sie auch waren und unabhängig voneinander, durch die der Herr erreichte, dass die beiden, Cornelius und Petrus, zusammenkamen, wie wir es in der Lesung vernommen haben. Es heißt hier gleich am Anfang, ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar oder Kohorte, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Gott gefiel es, diesen frommen und gottesfürchtigen Heiden Cornelius zu seinem Plan zu gebrauchen. Seinem Namen nach könnte Cornelius ein Abkömmling einer der bedeutendsten Adelsfamilien Roms gewesen sein. Aus ihrer Mitte gingen berühmte Militärs, Politiker und Künstler hervor. Er ist Hauptmann einer Hundertschaft der italischen Kohorte, die wohl in Italien mit Einheimischen aufgestellt worden war und die nun freiwillig dienten. Die Hafenstadt Caesarea wurde schon im 4. Jahrhundert vor Christus von den Phöniziern als kleine Hafenstadt mit Namen Stratons Turm erbaut. Zwischen 22 und 10 vor Christus baute Herodes der Große hier eine völlig neue Stadt und nannte sie zu Ehren seines kaiserlichen Freundes Augustus Caesarea, also Kaiserstadt. Und in der Zeit von 6 vor Christus bis 41 nach Christus beherbergte Caesarea die Residenz des römischen Statthalters und war damals wohl auch Garnisonsstadt. Südlich der Stadt liegt ein heute noch gut erhaltenes, von Herodes dem Großen erbautes Theater. Und in einer Mauer dieses Theaters hat man 1961 einen Stein entdeckt, der eine Inschrift mit dem Namen Pilatus trägt und so beweist, dass auch Pilatus tatsächlich dort residierte und dass es ihn wirklich gab. Er war eine historische Gestalt. Auf alle Fälle war Caesarea mit seinen ca. 50.000 Einwohnern eine vorwiegend heidnische Stadt, in der aber auch einige tausend Juden wohnten. Es ist bedeutsam, dass sich Cornelius nicht allein zum Gott der Bibel hielt. Und deshalb wird ausdrücklich erwähnt, dass er mit seinem ganzen Hause Gott verehrte. Werner de Boer sagt dazu, anders als in unserer heutigen individualistischen Welt war damals ein Haus, zu dem die Sklaven ebenso gehörten wie die Familie in unserem Sinn, eine äußere und innere Einheit, die völlig von dem Hausherrn bestimmt wurde. Darum konnte damals das ganze Haus sofort mitgetauft werden, wenn der Hausherr gläubig wurde. Und so zog auch Cornelius sein ganzes Haus mit in die Frömmigkeit hinein, die ihn selbst erfüllte und seinem Leben einen neuen Inhalt gab. Soweit Werner de Boer. Der Einfluss des Hausherrn beherrscht und prägt das ganze Haus. Alle teilten seine Gesinnung. Er war ein Wohltäter gegenüber den Juden, die sonst bei den Römern doch sehr verhasst waren. Die Abgesandten, die später zu Petrus nach Joppe kamen, sagten von ihm in Vers 22, dass er ein gutes Zeugnis hatte von der ganzen Nation der Juden. Und wenn es heißt, dass er dem Volk viele Almosen gab, so verstand man darunter wohl auch manchen Beweis der Barmherzigkeit, wie zum Beispiel polizeilichen Schutz, Eintreten für Unterdrückte, Verfolgte und Misshandelte und Wahrung des Rechts und der Ordnung. Und hier muss ich wieder an den Hauptmann von Kapernaum denken, den ich schon erwähnte. Als er mit seiner Bitte zu Jesus kam, da baten ihn doch die Juden, die ihm nachfolgten, doch seiner Bitte zu entsprechen. Denn so sagten sie, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unser Volk. Und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. So zeigt uns also das Neue Testament eine Reihe von Soldaten im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte in einem positiven Licht. Ohne dass wir Soldaten und das Militär verherrlichen wollen, müssen wir doch, wie der genannte Ausleger sicher zu Recht sagt, im Wesen des rechten Soldaten die Geradheit, die Sachlichkeit, die Unterordnung, die Gehorsamsbereitschaft und Entschlossenheit sehen, die der biblischen Botschaft entgegenkommt. Und darum versteht der Hauptmann von Kapernaum zum Beispiel, wie Jesus sagt, das Evangelium so viel einfacher und sachgemäßer als die frommen Israeliten, und darum mag es wieder ein Hauptmann sein, in dessen Hause die erste durchgreifende Heidenbekehrung stattfindet. Bei dem Gesicht oder der Vision des Cornelius war es anders als bei der Ekstase oder der Verzückung des Petrus. Gerade während seines Gebetes erschien ihm ein Engel Gottes. Er sah ihn bei klaren Sinnen und darum heißt es hier, er blickte ihn gespannt an. Dabei hat er Furcht empfunden, die jeden Menschen bei der Begegnung mit einem Boten aus der ewigen Welt überkommt. Aber er hört eine gute und tröstliche Botschaft. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Wir sollten aber bedenken, dass hier die Gebete und die Almosen sicherlich nicht im heute allgemein üblichen Sinn zu verstehen sind, nämlich als verdienstliche Werke, die nun von Gott gewissermaßen als eine fromme Leistung belohnt würden. Aber immerhin erkennen wir heraus doch, dass sie nicht umsonst sind, sondern sehr wohl von Gott beachtet werden. Jakobus 4 bleibt gültig, wo gesagt wird, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Auch wenn dieses zu Gott nahen selbst schon wieder Wirkung der erweckenden und ziehenden Gnade Gottes ist. Denn es ist Gott nicht gleichgültig, ob wir beten oder ob wir vor ihm stumm bleiben, ob wir den Menschen wohltun oder ihnen wehe tun. Wir könnten jetzt fragen, worum bat Cornelius konkret? Was fand Gnade bei Gott? Was ist hinaufgestiegen zum Gedächtnis oder zur Erinnerung vor Gott? Die Frage wird uns zunächst nicht beantwortet. Wir können nur vermuten, dass es Cornelius um das volle Angenommensein von Gott ging. Denn als Heide wird er sich gefragt haben, werde ich nicht erst durch die Beschneidung und durch die Übernahme des ganzen Gesetzes bei Gott Aufnahme finden? Um die Aufnahme bei Gott hat er wohl auch gebetet und er wurde auch erhört, auch wenn ihm das zunächst noch verborgen bleibt. Unvermittelt wird ihm der Befehl erteilt und jetzt sende Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat, dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Und dann geht der Engel weg, wie er hereingekommen ist. Er verschwindet nicht plötzlich wie ein Geist. Cornelius sieht ihn weggehen. Und Cornelius gehorcht sofort. Und hier kommt nun der soldatische Gehorsam positiv zum Ausdruck. Er beauftragt zwei Hausknechte, wohl zu seinem Hause gehörende Sklaven, und einen frommen Soldaten, von denen die beständig bei ihm waren, und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. Alle drei Männer gehörten wohl zu seinem vertrauten Hauskreis. Dass Cornelius eng mit seinem Hauskreis, wenn wir das so in die heutige Sprache übersetzen wollen, ja sogar sehr eng verbunden war, erkennen wir daraus, dass er die drei Männer in vollem Vertrauen einweihen konnte in das, was er soeben selbst erlebt hatte. Dieser Hauskreis war dann auch die Vorstufe zur werdenden Gemeinde in Caesarea. Joppe, das heutige Jaffa, liegt etwa 50 Kilometer südlich von Caesarea. Es war ja jene Stadt, in der die so sehr in der Gemeinde geschätzte Tabea gestorben und dann von Petrus auferweckt worden war. Wir hörten das letzte Mal schon davon. Die drei Männer konnten, wenn sie die ganze Nacht hindurch gingen, frühestens zu Mittag des darauffolgenden Tages Joppe erreichen. Und gerade zu dieser Mittagszeit befand sich nun Petrus auf dem Flachdach des Hauses seines Gastgebers und betete. Er hatte Hunger und verlangte zu essen. Wie wir aus manchen Stellen der Schrift entnehmen können, sind Situationen wie zum Beispiel Steinigung bei Stephanus oder auch später bei Paulus, Meditation und auch Hunger, solche Gelegenheiten, die visionäre Erlebnisse begünstigen können. Jedenfalls knüpft hier die Vision beim Hungergefühl des Petrus an. Und es erscheint ihm von oben ein Leinentuch, das an den vier Zipfeln gehalten wird. Und in diesem Leinentuch befinden sich allerlei Tiere, aber eben Tiere, die bei den Juden als unrein galten und nicht verzehrt werden durften. Er aber wird von einer Stimme, die er als des Herrn Stimme einordnet, aufgefordert, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Er aber weigert sich strikt davon zu essen. Keineswegs, Herr, sagt er, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und dann wird das Ganze wieder nach oben gezogen. Und dreimal hintereinander geschieht das. Selbstverständlich ist Petrus irritiert und denkt darüber nach, was das wohl zu bedeuten habe, zumal die Stimme erklärt, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Ihm ist auch bewusst, dass nach jüdischer Tradition alles als rein galt, was vom Himmel herabkam. Ein Zeichen vom Himmel sollte einwandfrei die göttliche Autorität beweisen. Zeichen von der Erde konnten nach der Meinung der Pharisäer auch dämonischen Ursprungs sein. Jedenfalls musste Petrus diese Unreinheitsschranke beim Essen vorher überwinden, wenn der Zaun zwischen Juden und Heiden vollständig beseitigt werden sollte. Und wir wissen auch, dass er damit auch später noch seine Schwierigkeit hatte und dass Paulus ihn dafür einmal streng rügen musste. Übrigens war er sich scheinbar noch gar nicht bewusst, dass er diese Schranke bereits selbst überschritten hatte. Denn sein Herbergen bei einem Gerber, der doch wegen seines unreinen Geschäfts von gesetzesstrengen Juden auch gemieden wurde, mit den täglichen gemeinsamen Mahlzeiten, das war doch bereits eine Vorstufe auf diesem Weg. Auf alle Fälle denkt Petrus auf Anregung durch dieses Gesicht darüber nach. Und es heißt hier, dass er bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch diese Erscheinung bedeuten möchte, die er gesehen hatte. Und so viel muss ihm klar geworden sein, wenn das Erleben mit diesem Tuch vom Himmel tatsächlich eine göttliche Offenbarung war, so konnte und durfte er auf seinem bisherigen Standpunkt nicht beharren. Durfte er sich doch nicht mit Gottes heiligem Willen in Widerspruch setzen. Und gerade aus dieser Ungewissheit hat der Herr ihn nun dadurch herausgerissen, dass er durch die weiteren Ereignisse gezwungen wurde, entsprechend zu handeln. Und als die Boten des Cornelius zu ihm kamen, begriff er die göttliche Offenbarung. Wir sehen auch, wie pünktlich und wie exakt hier Gottes Führung ist. Die Boten kommen genau zur rechten Zeit. Wären sie nämlich früher gekommen, hätten sie diese Gottesoffenbarung an Petrus unterbrochen und gestört. Wären sie später gekommen, dann hätte Petrus zu viel Zeit zu einer gefährlichen Grübelei gehabt. Aber Gottes Uhren gehen haarscharf genau. Aber auch der unverzügliche Gehorsam der Werkzeuge des Herrn ist wichtig. Da können wir verstehen, warum die Boten des Cornelius sofort aufbrechen und die ganze Nacht ohne Pause wandern mussten, um gerade zur rechten Zeit in Joppe einzutreffen. Gottes Geist war hier eindeutig am Werk. Und deshalb sehen wir hier in Vers 19 und 20, wie bei der Ankunft der Boten Petrus im Grübeln unterbrochen wird. Da heißt es, während aber Petrus über das Gesicht nachsann, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, steh auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe. Zu vieles Nachdenken und Grübeln ist nicht unbedingt hilfreich, um zum rechten Ergebnis zu kommen. Gottes Geist muss zu uns reden und es ausrichten. Und dazu müssen wir aber auch vor ihm stille werden. Aber die Ansprache des Geistes Gottes vernimmt man nur mit dem Herzen. Und das Herz hat doch etwas mit Liebe zu tun, nicht wahr? Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Der Umstand, dass hier die drei Männer Petrus gesucht haben und nicht Petrus die Verbindung zu den Heiden gesucht hat, ist sehr wichtig. Dadurch wird es auch für die kritischen Judenchristen in Jerusalem klar, dass dieser Weg mit der Mission unter den Heiden einwandfrei allein Gottes Werk war. Ich zitiere, was ein Ausleger dazu zu Recht sagt. Er sagt, alles Wirken aus eigenem inneren Antrieb muss hinter klarer Führung zurückbleiben. Der Glaube kann warten auf Gottes Stunde. Im einfältigen Glaubensgehorsam handelt Petrus, auch ohne die ganze Tragweite der empfangenen göttlichen Weisung bis jetzt begriffen zu haben. Das volle Verständnis für die göttliche Führung kommt erst auf dem Weg des Gehorsams. In dem Bericht der drei Männer von der göttlichen Führung des Cornelius erkannte Petrus sofort die gemeinsame innere Linie und folgte dieser Spur. Soweit das Zitat. Was mir hier noch sehr wichtig erscheint, ist, was kurz in einem Nebensatz über den Aufbruch des Petrus nach Caesarea in Vers 23 berichtet wird. Da heißt es, am folgenden Tag aber machte er sich auf und zog mit ihnen fort. Und einige der Brüder von Joppe gingen mit ihm. dass einige Brüder aus der Gemeinde zu Joppe ihn begleiteten, will uns doch sagen, dass es gut für eine Gemeinschaft ist, keine Alleingänge durchzuführen, sondern in einer Art Arbeitsgemeinschaft miteinander anstehende Entscheidungen zu treffen. Abgesehen davon hat auch Jesus seine Jünger nie allein zu einem Dienst gesandt. Brüder sollen nicht nur Zeugen sein, sondern auch im Dienst mitwirken. Auch Cornelius hat mitgearbeitet, indem er dann im Vers 24, lesen wir es, seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen hatte, um die Botschaft zu hören, die Petrus ihnen im Namen Gottes auszurichten hatte. Nach dem ganzen Empfangs- und Begrüßungszeremoniell erklärt Petrus den Anwesenden, welche Schranken er als Jude überwunden musste, um diesen Dienst bei ihnen zu tun, und dass Gott ihm gezeigt hatte, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Cornelius berichtete dann über seine Vision und dass ihm dabei mitgeteilt wurde, dass sein Gebet erhört und seine Almosen vor Gott gedacht worden sei. Und dass ihm geboten wurde, Petrus von Joppe her zu bitten. Und jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, sagte er, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Das Feld war hier reif zur Ernte. Denn hier waren Menschen bewusst in der Gegenwart Gottes und rechneten mit seiner Wirklichkeit. Sie hatten geöffnete Ohren für Gottes Botschaft. Und eigenartigerweise wurde hier nicht nur von Gott gesprochen, sondern er wird auch Herr genannt, dem sie gehorchen wollen. Und nun begreift Petrus vollständig Gottes Führung und Absicht. Er drückt das nun so aus, am Schluss unseres Textes: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm ist. Und das Zeugnis von Jesus blieb er ihnen auch nicht schuldig, als er in Vers 36 weiterfuhr: Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigte durch Jesus Christus. Dieser ist aller Herr. Doch darüber hören wir ein anderes Mal, so der Herr will und wir leben. Nur noch so viel. Wir wissen, dass Gott schon durch Mose geboten hat, in 5. Mose 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und in 3. Mose 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus bestätigt das auf die Frage eines Gesetzeslehrers, was er tun müsse, um ewiges Leben zu ererben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Den Ausdruck hier im Text, den Petrus gebraucht, wer ihn fürchtet, können wir gerade auch auf dieses Gebot Gottes beziehen, das alle Gebote beinhaltet. Denn wer Gott fürchtet, der liebt ihn auch. Und wer darum besorgt ist, Gerechtigkeit zu wirken, der liebt und achtet auch seine Nächsten. Und da wären wir dann wieder dort, wo ich sagte, dass man die Ansprache des Geistes Gottes nur mit dem Herzen vernimmt. Und Herz hat mit Liebe zu tun. Gottes Erkenntnis führt zur Gottesfurcht und Gottesfurcht führt zur Gottesliebe. Gerechtigkeit wirken im Sinne Gottes wiederum führt dazu, dass ich Barmherzigkeit und Güte dem Nächsten gegenüber empfinde, was eigentlich schon Ausdruck der Nächstenliebe ist. Und so schließt sich dann der Kreis. Was können wir aus diesem Text Heiliger Schrift für uns heute lernen? Über allem steht der Herr, der Heilsgeschichte schreibt, auch heute noch. Bitten wir den Herrn darum, dass er uns in wichtigen Fragen durch seinen Geist leiten möge. Grübeleien, um Wege und Methoden zu ersinnen, um Menschen für Jesus zu gewinnen, führen oft in die Irre. Bitten wir um Führung und um Einsicht durch den Geist Gottes und um mehr Geduld. Und vergessen wir nicht, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir Brüder und Schwestern haben, die mit uns beten und mitziehen. Der Herr stellt uns Brüder zur Seite, die mit uns in einer Arbeitsgemeinschaft mitkämpfen und mitentscheiden. Auch die Feststellung des Petrus hier ist für uns wichtig. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass der, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm angenehm ist. Der Herr hat ihm deshalb ja schon vorher gesagt, was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein. Wir sollten lernen, dass es Menschen, die Jesus lieben, in allen christlichen Konfessionen gibt und dass wir mit ihnen Gemeinschaft haben können. Wir sind nicht die alleinig seligmachende Gemeinde. Vielleicht wartet ja da und dort auch bei uns ein Cornelius auf Hilfe oder auf ein Wort, das ihn zum Glauben ruft. Denken wir nicht gleich, ach, der passt doch nicht zu uns. Ob nicht auch manch ein Cornelius vor den Toren der Gemeinde steht, weil er sich nicht hineintraut in unsere Gesellschaft und Gemeinschaft. Unser Herr stellt uns nicht in ein frommes Ghetto. Am Anfang sahen wir schon, dass gerade kleinere Gemeinden dazu neigen, sich abzukapseln und lieber nur für sich zu leben. Der Herr will aber, dass wir uns in seinen Dienst stellen lassen, um allen Menschen nah und fern zu zeigen, dass Gott will, dass den Menschen geholfen werde, gerade den Unreinen und Gemeinen, also den Sündern. Und die besten Voraussetzungen haben wir dann, wenn wir selbst Gott fürchten und lieben, wie Cornelius, dessen Gebete das bewiesen. Und wenn wir, wie er, an unserem Nächsten Gerechtigkeit üben. Und das heißt doch letztlich, den Nächsten lieben wie uns selbst. Möge der Herr uns das allen in seiner Güte und Gnade schenken. Amen.